Predigt. 5 Kilogramm Dosenfleisch und Innereien, 1 Kilogramm Butter und Käse, 3 Kilogramm Haferflocken und Kekse und noch einiges mehr. Das alles und einiges mehr war in diesem Paket. Und dieses Paket hat Generationen geprägt. Noch viel mehr, es hat unsere ganze Nation bis zum heutigen Tag ein Stück weit beeinflusst. Der Grund war, dass die Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten Europa in Trümmern hinterlassen hatte. Wir wissen das alle. Und nach dem Ende der Kampfhandlungen war zwar theoretisch Frieden in Deutschland, und trotzdem, viele Menschen hatten ihr Zuhause verloren. Millionen Flüchtlinge waren aus dem Osten gekommen, hatten Hab und Gut verloren, kamen hier an, hatten nichts in der Hand. Lebensmittelrationen reichten bei weitem nicht aus. Und so waren die Winter nach dem Krieg, waren Winter der Verzweiflung, des Hungers und der Kälte. Und diese Bilder von diesem zerstörten Mitteleuropa oder Europa erreichten auch die Menschen in den USA. Und so schlossen sich im ersten Winter 1945 22 amerikanische Wohlfahrtsverbände, darunter auch kirchliche Organisationen wie die Heilsarmee, zusammen zu der Organisation CARE, Kooperation Amerikas zur Rettung Europas. Und ihr Ziel war, die Notleidenden hier in Europa und eben auch in Deutschland mit Nahrung und mit Kleidung zu unterstützen. Und so fuhr im Juli 1946 der erste amerikanische Frachter mit dem Namen American Ranger in Bremerhaven ein. An Bord waren die ersten 35.000 Care-Pakete für deutsche Familien. Und wahrscheinlich gibt es hier niemanden mehr, der so ein Care-Paket jemals in der Hand hatte, schätze ich mal. Deshalb möchte ich jemanden zitieren, eine Frau, die damals Kind war, Anita Stapel aus Berlin, und die hatte so ein Care-Paket erhalten. Und sie zitiert oder sie berichtet darüber: Ich war so dankbar, als wir dieses Paket bekamen, weil ich kurz vor dem Verhungern war. Ich trug das Paket durch die Stadt, es war ja fast so schwer wie ich selbst. Und das Paket zu öffnen zu Hause, das war wie Ostern und Weihnachten zusammen. Dass Menschen, die bis kurz vorher noch unsere Feinde waren, jetzt für uns spendeten und uns so ein Paket schickten, das fand ich unglaublich. Und so war es tatsächlich. Halb Europa war von der deutschen Wehrmacht zerstört worden, unendlich viel Leid. Zehntausende Amerikaner hatten in diesem Krieg ihr Leben verloren, junge Männer, die getötet oder verwundet wurden. Und im Gegenzug hatten alliierte Flugzeuge die deutschen Städte in Schutt und Asche gebombt. Und es war zu befürchten, dass für Generationen Hass zwischen diesen Völkern bleibt. Aber ungeachtet dessen haben amerikanische Menschen sich berühren von der Not in Deutschland und in Europa, und sie packten Kartons für diese bösen Deutschen, die so viel kaputt gemacht hatten. Und das hat unsere Gesellschaft mitgeprägt. Und bis heute ist deshalb, besonders in Westdeutschland, wo diese Care-Pakete ankamen, ist ein Gefühl der Dankbarkeit gegenüber Amerika immer noch irgendwie existent, obwohl keiner von uns jetzt direkt betroffen war. Wegen diesen Paketen, die unzählige Menschen, Tausende, vielleicht Zehntausende vor dem Verhungern bewahrt haben. Und so sind Care-Pakete ein Beispiel dafür, wie konkretes Mitgefühl die Welt und wirklich einen großen Teil der Welt zum Guten verändern kann. Und gleichzeitig ist es eine Warnung dafür, wie viel Unheil geschehen wäre, wenn die Amerikaner gleichgültig geblieben wären. Und das ist der Feind des Herzens, den wir heute zu Leibe rücken: Gleichgültigkeit. Und um dann ein Stück weiter zu kommen, springen wir 2000 Jahre zurück, also noch viel weiter zurück, und zwar an den Nahen Osten nach Palästina zur Zeit von Jesus. Und die Bibel berichtet aus dieser Zeit, wo Jesus in Palästina unterwegs war, und sie berichtet in Matthäus 9, 35, Jesus zog durch alle Städte und Dörfer dieser Gegend und er lehrte in den Synagogen und verkündigte die Botschaft vom Reich Gottes und er heilte alle Kranken und Leidenden. Jetzt kommt ein guter Satz. Als er die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren hilflos und erschöpft. Wie Schafe ohne Hirten. Und das ist auch dieser Jesus, den wir lieben, den wir bewundern. Und so wie wir ihn am liebsten sehen, er kommt den Menschen nahe. Er wendet sich denen zu, die leiden, denen, die krank sind, denen, die ihre Hände nach ihm ausstrecken. Und wir begegnen in diesem Text, den wir gerade gesehen haben, einem wunderbaren Ausdruck. Da steht, übersetzt hier, es ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Und das Wort im griechischen Text, das heißt splach nitsumai. Splach nitsumai. Griechisches Wort, und es kommt von dem Wort splachnan, das heißt Eingeweide, Organe, innere Organe. Und das Wort splach nitsumai, das beschreibt ein Mitgefühl, aus dem Innersten entstehendes Mitgefühl, so dass man fast körperlich spürt. Ich sehe was und ich spüre irgendwie in meinem Bauch oder in meinem Körper hier irgendwas nicht in Ordnung und das verbindet mich damit. Und so steht hier, als er die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, splach zu Mai, denn sie waren hilflos und erschöpft wie Schafe ohne Hirten. Und so wandelte Jesus nicht heilig und distanziert durchs Land, wie man sich vielleicht vorstellen könnte. Er fühlte vielmehr in die Situation, in das Befinden dieser Menschen hinein. Er fühlte mit, als ob er selbst ihr Leid und ihre Krankheit tragen würde. Splach nitsumai, tiefes Mitgefühl. Und es kann sehr, sehr beeindruckend sein, wenn jemand so ein Mitgefühl hat, nicht nur bei Jesus. Es gibt ja auch Menschen, die so tief mitfühlen können. So richtige Splach nitsumai sozusagen. Und solche Menschen, die können uns beeindrucken, sozusagen in ihrer Vorbildlichkeit, in ihrer Hingabe, in ihrer Opferbereitschaft. Und es sind oft Leute, die ihre Umgebung auch ein bisschen provozieren, aufrütteln, die motivieren oder mitreißen und die begeistern für ihr Anliegen. So wie Steffi und Israel es auch probiert haben, uns mitzureißen mit ihrem Herzen, mit ihrem Anliegen. Und ich denke auch an Priscilla und Sigmar Göhner, um was ganz Praktisches zu nennen. Das sind Leute, die wir seit Jahrzehnten unterstützen, die in Uganda diese Lira-Klinik gegründet haben, aufgebaut haben. Eine Klinik in einer Gegend, wo es für arme Menschen überhaupt keine medizinische Versorgung gab. Und sie haben bis heute, das sind in meinem Alter, die haben seit Jahrzehnten haben die alles investiert für diese Klinik. Und nicht nur für die Klinik, sondern auch Menschen, die Liebe Gottes, die Barmherzigkeit Gottes nahezubringen. Das sind Gemeinden entstanden und unzählige Menschen, jedes Jahr Tausende von Menschen erleben da Hilfe, Heilung, Schmerzbehandlung und was es alles da getan wird. Es ist ein Ort, wo Evangelium zu Wort und zu Tat wird. Und diese beiden, Priscilla und Sigmar, wir waren ja schon mit Teams dort, das sind Menschen, die wirklich Splach nitsumai haben, haben ein inneres Anliegen für die Menschen dort. Aber dieses tiefe Mitgefühl hat auch eine gefährdende Seite. Und da will ich jetzt auch nicht einseitig das verklären, weil man kann auch ein Mitgefühl empfinden, das uns so gefangen nimmt für eine Not, dass wir kaum mehr loslassen können. Und manche Menschen sind wie getrieben von diesem Zwang an Zuwendung geben zu müssen, sodass die Umgebung es kaum mehr aushalten kann. Und das Gefühl hat, das lass doch mal locker, an dir hängt ja nicht das Heil der Welt. Und so hat es zwei Seiten, splach nitsumai. Einerseits das Gute, die Zuwendung, das Mitgefühl und das Engagement, was ganz Faszinierendes. Und gleichzeitig kann es auch was Überforderndes sein, was Radikales und was vielleicht schon fast Schädliches. Und jetzt, was ist jetzt das richtige Maß? Und um das einzuordnen, versuche ich mal das Gegenteil anzuschauen, damit wir auch sehen, was ist das Gegenteil von diesem splach nitsumai. Und da gab es im antiken Griechenland einen Lebensstil, der genau das Gegenteil verwirklicht hat. Das waren die Stoiker. Und ein Stoiker, und vielleicht kennst du das Wort, das ist ein stoischer Mensch. Ein Stoiker, der will erreichen, dass seine Stimmung und sein persönliches Wohlbefinden unabhängig ist von äußeren Umständen. Und er will sich abgrenzen von dem, was passiert, von allen Ereignissen. Sozusagen, ich bleibe unerschütterlich. Egal, was um mich herum passiert, egal wie es dir geht, ich bleibe unerschütterlich. Und das Gegenteil von splach nitsumai. Und das hat ja auch Vorteile, ein Stoiker zu sein, weil eine gesunde Gelassenheit, die kann auch was sehr Nützliches sein. Sozusagen, ich lasse mich nicht von jeder Tragödie beeinflussen. Und viele von uns wünschen sich vielleicht gerade heute, in dieser Zeit mehr Stoiker zu sein und mehr zu haben von dieser, ich sag's mal umgangssprachlich, von dieser Scheißegal-Einstellung. Weil das würde uns eine mentale Widerstandskraftfähigkeit geben, so in dieser Welt, die oft chaotisch und überfordernd ist. Und vielleicht geht's dir auch so. Wünschst du dir nicht auch manchmal so ein dickeres Fell gegen die ja, dass du nicht so empfindlich bist bei den vielen Ereignissen, die passieren, die du so mitkriegst, aber auch gegenüber diesen ständigen Erwartungen, die an dich herangetragen werden, Überforderungen. So eine Scheißegal-Haltung. Und es ist ja auch gut, denn wir hören auch immer wieder, wir sollen lernen, Grenzen zu setzen, sonst werden wir grenzenlos überlastet. Und das war die nützliche Eigenschaft der Stoiker. Aber die hatten eben auch ihre dunkle Seite. Gefühlsarmut. Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit gegenüber den Empfindungen und den Nöten anderer Menschen. Letztendlich daraus folgend auch eine Distanz, die eine warmherzige Beziehung schwer macht. Und ich kann dir sagen, wenn du ein Kind bist, dann bist du gut bedient, wenn du nicht zwei Stoiker als Eltern hast. Und wenn du, stell dir vor, du fällst hin und schlägst dir die Arme und die Knie auf und du gehst zum Vater und sagst, Papa, alles tut weh. Und er sagt, Indianer kennt keinen Schmerz. Und dann gehst du zu deiner Mutter und die sagt, ah, bis zur Hochzeit ist wieder gut. Und du brauchst was anderes. Du brauchst nicht den Stoiker, der sagt, alles okay, er wird schon wieder, sondern du brauchst jemanden, der Mitgefühl hat, der dich in die Arme nimmt, der dich tröstet, der sagt, oh, ich leide mit dir mit und ja, es wird aber bestimmt wieder gut, ich streichle dich. Das brauchst du. Und wir sehen, was uns gut tut, ist weder das eine übertrieben noch das andere, sondern eine gesunde Balance. Mitfühlen können, aber auch nicht von allem mitgerissen oder hin und her gerissen zu werden. Und um da einen guten Weg zu finden, wollen wir uns nochmal Jesus anschauen. Weil Jesus ist ein gutes Vorbild und ich kann dir gleich sagen, er war kein Stoiker. Und das war was Besonderes, weil in keiner anderen Religion gab es einen Gott, der so nahbar beschrieben wurde wie Jesus, der so nahbar erlebt wurde. Das Evangelium betont, Jesus lebt mit den Menschen mit. Und da Jesus gleich Gott ist, deshalb heißt es, Gott lebt mit den Menschen mit, er lebt mit uns mit. Gott fühlt mit uns mit, er fühlt mit dir mit. Und wir sind ihm überhaupt nicht gleichgültig. Er empfindet Splachne zu Mai, tiefe Verbundenheit. Und jetzt wollen wir uns das Vorbild von Jesus bildhaft oder anschaulich machen anhand von einer Geschichte von einem Menschen, der diese Nähe Gottes total überraschend erlebt hat. Es war ein Mann, der auf einen Baum geklettert ist, um Jesus besser zu sehen. Aber er hat nicht erwartet, dass Jesus auch ihn sieht. Und darüber hinaus, dass er Jesus nicht gleichgültig ist. Und von dieser Erzählung, die wir gleich anschauen werden, können wir drei Erkenntnisse mitnehmen. Erkenntnisse, die das Potenzial haben, unser Leben und unsere Beziehungen reicher und erfüllter zu machen. Die Geschichte beginnt wie folgt. Zachäus kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, weil Jesus dort vorbeikommen musste. Und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus dann an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf. Das hört sich unspektakulär an, aber dieser Satz hat eine enorme Bedeutung. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, er schaut hinauf an den Ort, wo Zachäus auf dem Baum sitzt. Er hat Zachäus wahrgenommen. Und das gehört zur ersten Erkenntnis. Einander wahrnehmen. Und das ist eines unserer größten Bedürfnisse. Wir wollen wahrgenommen werden. Wir wollen wahrgenommen werden. Grüße an die Technik dahin. Wir sehen euch, wir hören euch, wir lieben euch. Ja. Vermutlich kennst auch du die Unsicherheit, wenn du Angst hast, nicht wahrgenommen zu werden. Zum Beispiel, wenn du dich in die Gesellschaft von Menschen begeben musst, die du nicht kennst. Zum Beispiel, du gehst zu einem Seminar, wo du niemanden kennst. Oder du bist bei einer Hochzeit, wo du nur das Brautpaar kennst und hast keine Ahnung, wie wird dieser Abend verlaufen. Finde ich Anschluss? Ist da jemand, der sich für mich interessiert, der mich anschaut, der mit mir spricht? Und ich glaube, jeder von uns kennt den Schmerz, wenn wir in einer Gruppe nicht wahrgenommen werden. Wenn wir übersehen werden, vom Gespräch ausgeschlossen. Und das ist umso schlimmer, wenn das eine Gruppe ist von Menschen, die uns nahesteht, Menschen, zu denen wir eigentlich gehören. Und vielleicht hast du selber erlebt oder erlebt bei deinen Kindern diesen Kampf der Geschwister um Aufmerksamkeit. Und wenn mehrere Kinder in der Familie sind, dann gibt es ständig einen Kampf um Aufmerksamkeit. Ich will auch gesehen werden. Und kennst du das Gefühl, wenn du merkst, andere werden mehr beachtet als ich? Und vielleicht hast du Geschwister, wo du denkst, die werden mehr beachtet als ich. Und du kennst diese verzweifelten Versuche, ebenfalls wahrgenommen zu werden. Und diese Erfahrung kannte Zachäus sehr gut, weil er war ein Mensch, der übersehen wurde. Alleine saß er auf dem Baum, distanziert von den anderen. Aber dann kam der Moment, als Jesus vorbeikam und Jesus hob den Blick und er schaute Zachäus an. Und diese Begegnung, die hat sein Leben verändert. Und das ist mehr als eine alte Geschichte. Das kann unser Lebensstil werden. Weil es ist eine Sache, darauf zu hoffen, dass Menschen uns wahrnehmen. Aber es ist viel besser, selbst aktiv zu werden, so wie Jesus es auch getan hat. Jesus wurde aktiv. Und Gott hat uns dazu berufen, dass wir andere Menschen wahrnehmen. Und Gott hat uns die Fähigkeit gegeben, aufeinander zuzugehen. Und wir können das und du kannst das auch. Wir sind Kinder Gottes und deshalb sind wir in der Lage, Distanz zu überwinden. Wir sind Geschöpfe Gottes und wir gehören zusammen. Und so wie Jesus bei Zachäus Distanz überwunden hat, so können wir das auch, weil niemand ist dazu bestimmt, am Rand zu sitzen. Und ich weiß, dass es nicht einfach ist für manche von uns, für viele von uns. Ich musste das auch lernen. Ich bin nämlich von Natur aus überhaupt keine extrovertierte Persönlichkeit. Und ich habe lange Zeit Mühe gehabt, in Gruppen wahrgenommen zu werden. Ich weiß, wie das ist, wenn man irgendwo am Rand sitzt und wenn ich mich unwohl fühle und es nicht schaffe, hier in die Gemeinschaft mich irgendwie hineinzugeben, mitzukommunizieren, wahrgenommen zu werden, meine Position zu finden. Und ich habe das oft und immer wieder erlebt und erlebe es heute auch noch manchmal so. Aber ich habe im Laufe des Lebens gelernt, dass ich die Initiative ergreifen kann, weil wir dazu da sind und weil wir alle dazu geschaffen sind, einander wahrzunehmen und Potenzial haben, eine Fähigkeit und dass wir das immer wieder überraschend erfolgreich schaffen. Eine Sache, die mir mal klar geworden ist, ist erstaunlich, dass man es irgendwann mal verstehen muss, aber dass Gott uns ein Lächeln geschenkt hat. Das klingt ein bisschen banal, aber für mich war es eine Offenbarung, weil ich kann nämlich ziemlich gut ein grimmiges Gesicht machen. So einen abweisenden Gesichtsausdruck. Und wenn man sozusagen entspannt ist, dann sieht es halt, so aus, wie bei vielen von uns. Es gibt Leute, die sind entspannt und du denkst, die lächeln dich an, wissen die gar nicht. Aber es gibt viele von uns, die sehen halt so. Aber ich habe irgendwann gemerkt, ich kann ja auch lächeln. Und weißt du, was mich überrascht hat? Die meisten Menschen reagieren positiv, wenn man sie anlächelt. Warum? Weil sie sich darüber freuen, dass sie wahrgenommen werden. Und ich mache inzwischen ganz gern den Aufzugtest, weil ein Aufzug ist ein Ort, was der unangenehm ist, weil man einem fremden Menschen zu nahe kommt und nicht weglaufen kann. Ja? Und das fühlt sich so unangemessen an. Und früher habe ich so gemacht wie die meisten. Ich bin rein, grimmig, distanziert, nach rechts unten gucken, bloß den anderen nicht angucken. Und heute mache ich das Gegenteil. Ich denke, probier mal aus. Ich gehe rein, lächle den anderen an und sage, hallo. Und fast alle lächeln zurück und sagen, hallo. Und nur ganz wenige sagen, aber die meisten irgendwie freuen sich und reagieren positiv. Und ich finde es total spannend und es zeigt, was es bedeutet, Initiative zu ergreifen, wobei es gar nicht schwer ist. Die Übung funktioniert eigentlich überall. Die funktioniert auch hier beim Kaffeetrinken nach dem Gottesdienst. Lächel eben freundlich an und sag hallo. Und dann stell irgendeine Frage oder sag irgendwas Nettes, was Banales am besten so. Ja, schmeckt der Kaffee oder trinkst du auch so viel Kaffee wie ich? Egal, irgendwas halt. Ne? Und es funktioniert meistens, weil Menschen froh sind, wenn man sie wahrnimmt. Und so knüpft man eine Beziehung. So wie Jesus. Als er an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf zu Zachäus. Gleichgültigkeit überwinden. Einander wahrnehmen. Aber die Geschichte ging weiter. Und Jesus hat nicht nur nach oben geschaut, er hat auch was gesagt. Er sagte nämlich, Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Und jetzt, wie reagiert Zachäus? Ganz einfach. Zachäus rief herunter, Jesus ist heute nicht so geschickt, meine Wohnung ist nicht aufgeräumt, das Waschbecken ist dreckig, Kaffeepulver ist glaube ich auch schon aus und außerdem muss ich noch ein paar E-Mails machen. Ja? Und ich glaube, wir könnten so eine Reaktion gut verstehen. Vielleicht würden wir es genauso machen. Aber nein, Zachäus hat ganz, ganz anders reagiert. Und im Text steht so richtig toll, so schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herunter und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. So schnell er konnte und er nahm voller Freude Jesus bei sich auf. Warum? Warum spielte das dreckige Waschbecken keine Rolle mehr? Weil Jesus gab Zachäus Wertschätzung. Wertschätzung. Ich möchte dein Gast sein. Und das hat ihn so gefreut. Und das ist ein weiteres großes Bedürfnis, was wir haben, neben der Aufmerksamkeit, dass wir Wertschätzung bekommen. Dass uns jemand mitteilt, du bist wertvoll. Schön, dass du da bist. Gut, dass du da bist. Wichtig, dass du da bist. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, wenn ich den Menschen angucke, wo man denkt, der bricht es am wenigsten. Donald Trump, der mächtigste Mensch der Welt, auch immer psychologisch überinterpretiert, aber passt einfach immer gut. Der mächtige Mensch der Welt, unfassbar reich. Und trotzdem, seine größte Sehnsucht scheint doch irgendwie zu sein, wahrgenommen zu werden. Bewundert zu werden. Ich bin wichtig. Gib mir Wertschätzung. Schau mich an. Bloß nicht vergessen werden. Er hat alles, aber das fehlt ihm irgendwie. Und bei Zachäus war es vielleicht so ähnlich. Der war ja auch sehr reich. Und Jesus hat ihm gar kein Geld angeboten, sondern Wertschätzung. Und das hat sein Herz berührt. Das gab ihm einen Energieschub, sodass er vom Baum heruntersprang und voller Freude Jesus bei sich aufnahm. Und das ist das Gegenteil von Gleichgültigkeit. Eine Kultur der Wertschätzung, ein Lebensstil der Wertschätzung. Weil Gleichgültigkeit lähmt, Gleichgültigkeit raubt Energie, verhindert Lebensfreude und Lebensentfaltung und sie blockiert auch das Potenzial, das Gott uns gegeben hat. Gleichgültigkeit ist einfach lähmend. Aber Jesus hat uns Wertschätzung vorgelebt. Und Zachäus, der wurde von den anderen als wertlos übersehen, aber Jesus hat ihm seinen Wert bewusst gemacht. Und das hat sein Leben verändert. Und das ist der Jesus-Stil. Ein Lebensstil der Wertschätzung. Und das wird auch uns reicher und erfüllter machen, wenn wir diese Kultur leben. Und es liegt an uns, diesen Lebensstil zu prägen. Und dann passiert was. Es passiert, dass wir einander zum Leben verhelfen. Dritter Punkt. Yes. Einander zum Leben verhelfen. Und dieser Besuch von Jesus hat das Leben von Zachäus auf den Kopf gestellt. Er erlebte eine Freude, die er irgendwie vorher gar nicht hatte. Er erlebte eine Freiheit, eine Lebensentfaltung. Und die Bibel berichtet dann, Zachäus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen und wenn ich jemanden betrogen habe, gebe ich es vierfach zurück. Und da merkst du, was passiert ist bei einem Menschen, der vorher einen ganz anderen Lebensstil hatte. Geld raffen, so viel nur geht. Und der jetzt sagt, ich gebe die Hälfte gleich mal pauschal ab an Leute, die ärmer sind. Und die, die ich betrogen habe, werden wohl ein paar gewesen sein, denen gebe ich, ich mache es wieder gut. Und so wird ein Mensch total verändert. Nur deshalb und ausgelöst deshalb, weil er Wertschätzung bekommen hat von Jesus. Und jetzt hat er seine Ressourcen ausgepackt. Das Potenzial, was er hat, was ihm zur Verfügung steht und hat es eingesetzt, um Leben zu fördern, um einander und anderen zum Leben zu verhelfen. Und so löst Wertschätzung eine Energie aus und sie hilft Menschen, neue Lebensbereiche zu entdecken, Motivation zu bekommen, Kreativität, Kraft. Wir erinnern uns nochmal an die Care-Pakete. Die Care-Pakete der Amerikaner, wir Deutschen waren ihnen nicht gleichgültig. Und sie haben unsere Not wahrgenommen und sie haben uns Wertschätzung gegeben durch diese damals unfassbar wertvollen Pakete. Und wenn du am Verhungern bist, dann ist so ein Paket mit 10 Kilogramm Fleisch und Innereien, was vielleicht heute gar nicht so beliebt wäre, aber es ist für dich, du merkst, da ist jemand, dem ist wichtig, dass ich lebe, dass ich da bin, dass ich existiere. Pakete, die zum Leben verholfen haben. Und das hat nicht nur jetzt satt gemacht mit Kalorien für ein paar Wochen, wie lange das Paket halt reichte, sondern es hat eine ganze Kultur verändert. Und das können wir auch bewirken. Das können Steffi in Israel bewirken, sie wollen das in Kolumbien, deshalb gehen sie dahin, weil sie spüren, ich kann dadurch das, was ich praktisch tue und natürlich auch geistlich, aber eben auch praktisch. Ich kann da was bewirken in Menschen, die Potenzial entfalten, was momentan gar nicht wirksam werden kann. Und das können wir auch tun. Paulus schrieb an die Christen in Rom im Römerbrief: Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Den anderen wahrnehmen. Herzlichkeit, Liebe, Achtung. Splachnitzomai. Inneres Mitgefühl, inneres mit sich eins machen. Und das ist ein Aufruf an Christen in Rom und an Christen zu aller Zeit und auch für uns. Und wenn wir diesen Aufruf berücksichtigen, dann werden wir neue Entdeckungen machen. Wir werden entdecken, was es bedeutet, ja, dass wir Menschen fördern und dass wir Menschen zum Leben verhelfen. Und dann wird auch unser Leben reicher werden, weil wir immer auch was zurückbekommen. In dem Maß, wie wir Menschen wahrnehmen und ihnen nahe kommen, werden wir auch empfangen. Und das ist eine Win-Win-Situation. Du wirst empfangen, wenn du nicht gleichgültig bist und wenn du andere wahrnimmst und wenn du Wertschätzung gibst. Und deshalb ist es auch gut, wenn wir diese lebensverhindernde Kette der Gleichgültigkeit jetzt zerschneiden, lösen, zertrennen. Und es wird Zeit, dass die Gleichgültigkeit, die lähmend ist, die lebensverhindernd ist, die distanziert ist, dass die durchbrochen wird. Und die muss jetzt fallen. Ha, doppelt. Ach, sowas. Aber keine Chance. Gott ist größer. Ja, und das wünschen wir, dass wir das mittragen und dass dieser Vers Herzlichkeit, geschwisterliche Liebe und Achtung, dass die in uns verwurzelt wird und in uns und von uns ausstrahlt. Und da möchte ich jetzt noch dafür beten. Herr Jesus, danke für dein Vorbild, danke für das, was du getan hast. Du hast den Blick nicht nach vorne gerichtet, sondern nach oben zu Zachäus. Und du richtest den Blick auch auf uns, liebevoll, wertschätzend und auch ein Stück weit erwartungsvoll, dass wir unsere Gaben, unser Potenzial einsetzen können mit deiner Hilfe. Und wir bitten dich darum, Heiliger Geist, erfülle uns, du Geist der Liebe, der Freundlichkeit, du Geist der Kraft und des Heiles. Amen.